Hallo und grüß euch zu meinem Podcast Sleep Insight, der Talk über Sex, Beziehung und alles, was dazwischen liegt. Ich bin die Verena, Sexologin und Beraterin, und in meinem Podcast reden wir ganz offen über die Themen, die uns im Alltag beschäftigen. Sex, Beziehung und halt alles, was so dazwischen noch Platz findet. Tabus gibt's bei mir übrigens nicht. Freu dich auf ehrliche Gespräche, spannende Stories und praktische Tipps. Schön, dass du da bist, und jetzt geht's los. Hallo und grüß euch zu einer neuen Folge von Sleep Insight. Und heute wird euch vielleicht aufgefallen sein, dass die Folge länger dauert wie sonst. Das liegt daran, ich habe nämlich heute eine Expertin bei mir sitzen. Und zwar möchte ich mir heute das Thema Polyamorie anschauen. Was heißt das jetzt da? Wir gehen ein bisschen weg von dieser, Achtung, Klischee-Schublade, Mandel-Weiberl-Beziehung. Und dazu habe ich eben die Expertin Elisabeth Rieder bei mir. Aber genug von mir. Elisabeth, vielleicht magst du dir einfach gleich selber vorstellen und mir vielleicht gleich die spannende Frage beantworten, wie du zu so einem spannenden Thema gekommen bist.
Ja, hallo Verena, ich freue mich sehr, dass ich heute da mit dir über Polyamorie, mein Thema, sprechen kann. Ich bin Lebens- und Sozialberaterin und habe mich auf Beziehungsberatung spezialisiert, hauptsächlich für Einzelpersonen und Paare, die Klarheit und Orientierung in ihrer Beziehung finden wollen. Und natürlich begleite ich nicht nur polyamor lebende Paare, sondern auch welche, die monogam leben oder die sich vielleicht auch irgendwo in einem Zwischenvakuum befinden, weil man sich vielleicht in eine andere Person verliebt hat und jetzt auf einmal dasteht und nicht genau weiß, wie man weiter tun soll. Also ja, jetzt bin ich schon mittendrin. Wie ist das Thema zu mir gekommen? Oder ja, ich finde, also alle, wenn da jetzt Kolleginnen aus der Lebensberatung zuhören, die Themen finden einen selber. Ich habe für mich in der Ausbildung mitbekommen, dass Beziehungen, das ist einfach mein Ding. Ich habe mich früher schon immer gefragt, wie denn Beziehungen funktionieren oder auch so, man müsste mal irgendwie so reinschauen können, weil man sieht ja eigentlich immer nur so einen kleinen Ausschnitt von Personen, wenn man jetzt mit Freunden oder mit Bekannten essen geht oder vielleicht kriegt man irgendwo was mit und Filme etc. Und deswegen war für mich ganz klar, dass ich mich auf Beziehungen spezialisiere. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mit Polyamorie in Verbindung gekommen bin, bei einem Stammtisch, wo ich einen Monat in den USA gewohnt habe mit meinem Partner damals, und er ist auch sehr an Beziehungen interessiert, und wir haben uns gedacht, ja, schauen wir mal zu so einem Stammtisch, da hat er geheißen Polyamorie irgendwas, weiß ich nicht mehr ganz genau. Und da hat es dann ziemlich also eingeschlagen, ja, ich kann mich noch erinnern, ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Da sitzen verschiedene Menschen, die... Also da ist ein Frau-Mann-Pärchen gewesen, beide waren bisexuell zum Beispiel, haben sich hin und wieder Personen für sexuelle Abenteuer so nach Hause eingeladen, und jetzt wollen sie aber auch Polyamorie leben. Dann war ein anderes Pärchen, sie hochschwanger, also sicher schon 8., 9. Monat, also kurz vor der Geburt, ja, der Freund von ihr daneben, und neben diesem Freund ist noch die Partnerin von ihm gesessen, die ganze Zeit herumgeschmust haben. So, alleine wenn ich das erzähle, und mir ist es damals auch so gegangen, okay, was geht denn hier ab? Also, aber das erkläre ich dann später in einem Begriff, ja, was da abgegangen ist. Und ich habe das super spannend gefunden, und wir waren dann auch mit einem Pärchen von dort dann auch essen, und ich habe dann gemerkt, okay, ich bin sehr neugierig, und gleichzeitig habe ich da keine Trigger jetzt, wir sind alle mit der Monogamie sozialisiert worden, oder die meisten von uns, und es geht sich für mich aus, dass ich das urteilsfrei begleiten kann, und das war irgendwie so der Knackpunkt, wo ich mir gedacht habe, ja, ich werde mich auch auf Polyamorie-Beziehungen spezialisieren.
Und leider könnt ihr das ja jetzt nicht sehen, weil mein Podcast ist ja noch kein Videopodcast. Wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Aber wenn ihr das jetzt gesehen hättet, ja, wie die Elisabeth da erzählt hat, hat man so dieses Sternerl in die Augen gesehen, so diese Herzerl in die Augen. Man merkt schon, Elisabeth, du machst das total gern, was du da machst. Und du, ich möchte fast sagen, du lebst so ein Stück weit für das, weil man hat es jetzt richtig gesehen, wie du erzählt hast. Und du hast auch gesagt, so Gänsehaut während dem Erzählen. Jetzt waren wir schon eigentlich eh schon ziemlich bei der Sache. Jetzt möchte ich natürlich wissen, für die Leute da draußen, die nicht wissen, was ist Polyamorie genau? Wie unterscheidet sich zum Beispiel zu einer offenen Beziehung? Ich glaube, offene Beziehung kennt man vielleicht so ein Stück weit eher unter Anführungszeichen. Wie würdest du sagen, unterscheidet sich's, und was bedeutet Polyamorie?
Also gleich vorweg, wenn du Personen fragst, wie sie leben, kann es durchaus sein, dass sie einfach den Term offene Beziehung, also den Begriff, verwenden, tatsächlich aber polyamor leben. Also da gebe ich gleich einmal mit, gern immer nachfragen, wie lebt das jemand? So rein von der Definition her, der Schirm ist so die ethische Nichtmonogamie. Das klingt jetzt mal ein bisschen sperrig, ja, und da gibt es eben verschiedene Formen dazu, ja. Und bei der offenen Beziehung ist sehr, sehr kurz zusammengefasst, weil wir wollen ja viele Informationen in diesem Podcast für dich reinpacken. Die offene Beziehung ist sexuell offen, aber emotional monogam. Das heißt, es gibt oft halt eine Zweierbeziehung, wo man sich gewisse sexuelle, nennen Sie es mal, Abenteuer außerhalb der Beziehung auch erlaubt oder ermöglicht. Ob das jetzt zu zweit, zu dritt, gemeinsam oder separat ist, das ist dabei ja nicht wichtig oder das lebt jeder, wie er möchte. Aber oft werden da die Gefühle abgelehnt oder wirklich sagen, okay, sexuell ja, aber emotional lasse ich mich nicht drauf ein. Während in der Polyamorie, kurz zum Begriff, also Poly kommt ja aus dem Griechischen, heißt viele, Amorie aus dem Lateinischen Amor, die Liebe. Das heißt, viele lieben, manche sagen auch mehr als zwei. Also hier geht es darum, dass mehr als zwei Personen in einer einvernehmlichen Liebesbeziehung sind. Also hier steht die Liebe im Vordergrund, wegen Amor, ja. Kann, aber muss nicht sexuell sein zum Beispiel. Das Wichtigste bei der ethischen Nichtmonogamie, und da sind wir jetzt noch bei einem weiteren Begriff oder Erklärung, alle Beteiligten wissen voneinander und stimmen auch zu. Das heißt, ich nenne das oft auch so dieses Grundgerüst der Werte. Ehrlichkeit, Offenheit, Transparenz, ja, einfach wirklich ganz ehrlich zu sagen, so und so schaut es aus und alle wissen voneinander. Und da sind wir jetzt bei einem entscheidenden Unterschied zur Affäre, weil die Affäre hat nichts mit der ethischen Nichtmonogamie zu tun, weil die Affäre ist nicht konsensual. Was bedeutet, mindestens eine Person in diesem, ich nenne es jetzt mal Konstrukt, weiß nicht Bescheid. Und das ist mir ganz wichtig, dass man da ja die Begriffe auch kennt oder die Unterschiede.
Jetzt hast du es kurz angesprochen und jetzt muss ich noch einen kurzen Teaser da einschmeißen, weil in den darauffolgenden Folgen kommt natürlich auch eine Expertin, wo es um das Thema offene Beziehung geht, so viel dazu. Aber jetzt hat die Elisabeth kurz angesprochen gehabt, dass es verschiedene Formen gibt von Polyamorie. Was würdest du kurz erklären, welche Formen gibt es oder wie viel gibt es? Gibt es, keine Ahnung, 2, 10?
Also ich könnte jetzt 10 Stunden drüber sprechen, über das ganze Thema. Naja, Formen. Man versucht es natürlich ein bisschen ein Stück weit einzuordnen, weil wenn ich über Polyamorie spreche, muss ich auch über Monogamie sprechen, ja. Und nur so der Kleine, wie gesagt, ich versuche das sehr knackig jetzt zusammenzufassen. Der Rahmen der Monogamie ist relativ klar, weil gesellschaftlich akzeptiert, wird oft als die Norm hingenommen, weil, wie gesagt, die meisten von uns sind in der Monogamie sozialisiert worden. Das bedeutet, 2 Personen, die emotional und sexuell exklusiv miteinander sind. Und sobald man diesen Rahmen verlässt, gibt es keinen Rahmen mehr. Ja? Weil die Polyamorie ganz stark von dem Ausverhandeln lebt. Wie willst du eigentlich Beziehung führen? Oder wie wollen wir diese Beziehung, Verbindung, wie auch immer man sich es nennt? Da sind wir jetzt schon drinnen in der Beziehungsanarchie. Das ist eine, ja, wenn man so nennen will, eine Form von der Polyamorie, die wirklich, da sagt auch, kann sich zum Beispiel so äußern, dass jemand sagt, ich habe eine Beziehung und die führe ich zu mir selber und Freundschaften und auch Liebesbeziehungen oder sexuelle Beziehungen sind für mich alle gleich auf der gleichen Ebene. Aber ich nenne zum Beispiel niemand von den Personen, mit denen ich da in Verbindung bin, weil das ist auch so Labels, ja, also weg von Beziehung, dem Begriff, weg von Partner oder Partnerinnen, ja. Das ist aber ein sehr komplexes Thema, also das jetzt sehr kurz gefasst zu den Formen, aber nur, dass man versteht, Polyamorie ist so viel mehr. Wie gesagt, es muss nicht unbedingt emotional und sexuell sein. Es gibt durchaus auch Beziehungen oder Beziehungsformen da, die romantisch, aber asexuell sind. Also es gibt nichts, was es nicht gibt. Und natürlich, wenn man sich also bis jetzt immer nur mit der Monogamie beschäftigt hat oder möglicherweise das einfach auch hingenommen hat, dann sprengt es oft halt so den eigenen Vorstellungsrahmen, weil das einfach, sobald man diesen Monogamie-Rahmen verlässt, gibt es halt keinen Rahmen mehr.
Somit eigentlich extrem spannend und eigentlich sehr viel zum Experimentieren, wo wir ja wissen, dass die Leute ja dann nicht, also ich glaube, die Leute, die offen für das sind eh, aber wir kennen ja die Menschen, die halt quasi so aus der Komfortzone nicht rausgingen. Thema Komfortzonen und Challenges oder Herausforderungen möchte ich natürlich auch wissen. Was glaubst du oder was würdest du aus deiner Expertise heraus sagen, was so die größten Herausforderungen sind?
Das, was mir am meisten in der Praxis begegnet, jetzt so in der Einzelberatung, aber auch in der Paarberatung, kann man sehr kurz zusammenfassen, wobei natürlich die Themen sehr groß sind. Aber was sind die Herausforderungen? Zeit. Zeit ist einfach ein limitierender Faktor, weil auch mit viel Geld kann man sich nicht mehr Zeit kaufen. Und in unserer Welt sind wir ja alle sehr beschäftigt und jonglieren zwischen Job, Beziehung, Privatleben. Vielleicht muss ich meine Eltern pflegen, vielleicht habe ich Kinder, um nur einiges zu nennen. Ja, da befindet sich ja jeder von uns irgendwie so mittendrin. Und dann habe ich vielleicht oft nicht einmal die Kapazität, zeitlich, aber möglicherweise auch emotional eine Beziehung zu führen. Und dann kann man sich das vorstellen, wie sich das potenziert, wenn da auf einmal eine zweite oder eine noch weitere Person oder Personen dabei sind. Also Zeit ist einfach eine Herausforderung. Aber natürlich auch, ja, die emotionalen Kapazitäten, weil wo stehe ich selber? Und wir Menschen entwickeln uns ja auch weiter. Habe ich überhaupt Kapazität, nicht nur mit meinen eigenen Gefühlen, sondern mit dem von mehreren Personen beschäftigt zu sein? Also bei meinen Poly-Speed-Datings merke ich dann auch immer ganz stark, dass manche Leute sagen, ja, ich würde so gern dabei sein, aber eigentlich bin ich so ausgelastet, ich bin sogenannt polysaturated, ja, ich bin schon so übervoll, dass ich habe zwar Lust, mich auf eine weitere Person einzulassen, aber eigentlich geht es sich weder zeitlich noch emotional aus. Was natürlich auch also ein Ding ist, was sehr oft eine Herausforderung sein kann, ist die Logistik. Nehmen wir jetzt mal her ein Paar, also ein Zweierpaar. Ein anderes Zweierpaar und die sind jeweils miteinander auch noch in Beziehung sozusagen. Ja, das heißt, es gibt, sagen wir mal, die wohnen zusammen und dann geht es ja darum, okay, wo treffen wir uns? Und gerade im Winter ist es ja kalt, da möchte man vielleicht nicht stundenlang spazieren gehen und vielleicht auch nicht die ganze Zeit im Kaffeehaus sitzen. Oder gerade wenn es auch um sexuelle Themen gibt, wo treffen wir uns? Wenn jetzt jede Person von uns in einer WG oder mit anderen Personen zusammen wohnt, also wo treffen wir uns? Ja? Was macht dann die jeweilige andere Person, wenn ich jetzt da Zweierbeziehung habe? Also die Logistik, ja, wie schaut dieses Treffen aus zum Beispiel? Das sind auch große Herausforderungen und immer wieder ein Thema Eifersucht.
Ich habe total spannend zugehört und habe eigentlich schon die ganze Zeit gewartet. Wann sagt das? Wann sagt das? Eifersucht, Eifersucht, das muss doch Thema sein. So, wenn man jetzt so wieder, Achtung, kurz Klischee-Schublade, Mandel-Weiberl-Beziehung außernimmt und sagt, okay, da gibt es jetzt aber mehrere Personen, würde Mandel-Weiberl-Klischee-Beziehung sagen, naja, Eifersucht ist fix Thema. Jetzt kommt Elisabeth und zählt mal zuerst auf die Zeit, die Logistik und irgendwann kommt dann die Eifersucht. Das ist extrem spannend, wie ich finde. Ich würde aber trotzdem gern ein bisschen mehr zu dem Thema Eifersucht erfahren. Wie ist es, wenn dann mehrere Personen involviert sind? Vor allem, ich könnte mir vorstellen, gerade am Anfang, wenn ich so frisch in dieses Polyamor-Beziehungsdings, sorry für den Namen, mir ist jetzt nichts Besseres auf die Spontane eingefallen, gehe, könnte ich mir schon vorstellen, dass wenn ich eben von einer monogamen Beziehung komme, dass dann Eifersucht sehr wohl eine große Challenge sein kann, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, ich versuche jetzt ein bisschen auch Beispiele zu bringen. Es kann sein, wenn ich, und die Paare, die bei mir sitzen, sind oft so zwischen 8 und 12 Jahre zusammen, bevor sie sogenannte Beziehung öffnen, ja, für weitere Beziehungsformen. Und es kann sein, dass ich in diesen, sagen wir mal, 10 Jahren nie eifersüchtig war, aber auf einmal kommt eine andere Person und dann bin ich schon eifersüchtig. Kann durchaus passieren, muss nicht, ja. Hat auch damit zu tun, also wenn sich jemand schon mit den Bindungsstilen auseinandergesetzt hat, wie sicher bin ich gebunden zum Beispiel? Weil wie sicher fühle ich mich in der Beziehung, die schon länger besteht, die ich jetzt möglicherweise öffne? Und Eifersucht ist ja aus meiner Erfahrung immer das ist nicht nur ein Gefühl, sondern oft verstecken sich da mehrere dahinter. Und da gehen wir dann immer ein bisschen auf Spurensuche. Woher kommt das überhaupt? Ja, so wie wir im psychosozialen Kontext eben machen in der Lebensberatung. Und manchmal oder oft oder meine Beobachtung ist, dass Personen, oft ist es eine Verlustangst, also Angst, diese Person zu verlieren, gekoppelt mit Selbstwertthemen. Warum bin ich nicht genug? Und ja, das sind eigentlich die zwei häufigsten und manchmal gibt es da noch andere. Also ich stelle dann wirklich so die Frage, ja, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Eifersucht aus verschiedenen Gefühlen besteht, was könnte das sein? Und das sind dann zwei, die eigentlich meistens, Schrägstrich, immer genannt werden.
Ist es aber was man, und ich nenne es jetzt wirklich bewusst plakativ, repariert bekommt?
Ich glaube, es steht und fällt alles, wie in allen Beziehungsformen, von der Monogamie bis zu alles, was es so gibt. Damit, wie sehr setze ich mich mit mir selber auseinander, Meine Beobachtung aus der Beratung ist, also deswegen sollte sich eine Lebensberaterin gerne auf das Thema spezialisieren, ganz, ganz tief einlesen, weil oft ist auch so eine Wissensberatung gefragt. Ja? Also ich arbeite sehr viel mit Erklärungen, ich gebe ja auch Vorträge dazu und dann ist es manchmal wichtig, da wirklich sehr viel Wissen an der Hand zu haben, neben Methoden. Und meine Erfahrung ist, dass manchmal Menschen kommen, die holen sich dann was, wie tue ich jetzt gerade weiter, wollen aber manchmal dann auch nicht zum Beispiel in Eifersuchtsthemen sehr tief reingehen. Und ich meine, das entscheidet ja jeder Klient selber, wie tief da, oder Klientin, wie tief man da reingehen möchte. So, was war jetzt eigentlich die Frage? Jetzt in 500 anderen Gedanken drinnen.
Ob man das Thema Eifersucht dann so quasi repariert bekommt, unter Anführungszeichen.
Ja, das ist die Frage. Also eigentlich sehr kurz zusammengefasst. Möchte man da hinschauen? Möchte man sich anschauen, woher es kommt, die Wurzeln, um das auszuloten? Oder möchte man sich kurz was holen, eine Strategie, wie kann ich jetzt in der nächsten Situation vielleicht damit umgehen? So eine temporäre Strategie, sage ich jetzt einmal, weil die geht natürlich nicht an die Wurzeln. Das ist ein bisschen Symptombekämpfung, wenn man das möchte. Ja? Und genau, also diese zwei Möglichkeiten gibt es aus meiner Sicht. Das heißt, es steht und fällt immer mit der Person. Möchte ich das oder möchte ich das nicht? Und vor allem die Eifersucht kann natürlich auch personenabhängig sein. Kann auch auf einmal, wenn ich jetzt nehme an, ich habe zwei Beziehungen. In der einen bin ich sicher gebunden, da habe ich es vielleicht nicht mit dem Partner, mit der Partnerin, mit der ich schon lange zusammen bin. Aber mit einer neuen habe ich es vielleicht schon, weil wenn die auch wieder jemanden kennenlernt, dann bin ich vielleicht eifersüchtig auf die Zeit, die für mich dann weniger bleibt in dieser vielleicht neuen Beziehung.
Das heißt, es ist gar nicht so Eifersucht auf Person, sondern auch Eifersucht auf, also insgeheim wahrscheinlich schon, aber trotzdem, so, okay, jetzt hat Person 2 mehr Zeit mit Person 1 wie ich zum Beispiel. Und zum anderen hast du jetzt auch gesagt, es ist super spannend, dass du auch ganz viel Aufklärung betreibst. Also es ist jetzt gar nicht nur, okay, du klärst über Polyamorie auf, ja eh, aber auch generell so über Begrifflichkeiten, was steckt dahinter, was ist es und so weiter. Und das zweite spannende Thema, was du auch gesagt hast, ist jetzt, egal ob das jetzt um Beziehungen geht, Polyamorie, monogam, 3, 4, 5, 10 Leute, es ist und bleibt eigentlich Persönlichkeitsentwicklung. Und es gehört dazu, dass ich sage, ich möchte da auch ein Stück weit hinschauen und ich habe jetzt keinen Schiss davor, dass jetzt da vielleicht Themen aufkommen, die ich gehe dorthin und sage, passt, ich möchte Polyamor leben und plötzlich kommt die Elisabeth daher und sagt so, naja, aber mit dir müssen wir uns schon auch beschäftigen, wenn Thema Eifersucht und so weiter daherkommt. Also das finde ich schon auch total spannend, dass das overall immer wieder darauf zurückkommt, dass es eigentlich auch ein Stück weit Persönlichkeitsentwicklung ist.
Also prinzipiell sage ich, niemand setzt sich mit dem und dem auseinander, weil natürlich die Personen entscheiden selber, wo wollen sie reingehen und ich unterstütze, ich bin eine Wegbegleiterin. Das mit dem, Be also und noch on top, ja, es ist ein Selbsterfahrungsturbo. Dieses Wort verwende ich recht oft, weil ja, da kann man sich schon, also man lernt sich auf jeden Fall kennen. Die Frage ist halt trotzdem, wie tief setzt man sich mit sich selbst auseinander? Und Thema Begrifflichkeiten, also ich habe ja demnächst auch einen Vortrag für Einzelpersonen und Paare, wo man hinkommen kann und herausfinden, welches Konzept, wie möchte ich eigentlich leben oder lieben. Ja, also wenn man merkt vielleicht, ja, die Monogamie passt nicht mehr so, aber eigentlich, was gibt es da noch? Oder manche Personen machen auch, sagen wir mal, Ausflüge in eine Polyamorie, um dann festzustellen, na, eigentlich ist die Monogamie für das. Und meine Vision ist ja, dass jede Person irgendwann die Beziehung oder Beziehungsform findet, wo man sich wirklich 100% wohlfühlt. Also dahin möchte ich ja die Personen begleiten. Und mir persönlich ist es ja egal, unter Anführungszeichen, ob jemand monogam oder polyamor lebt. Ich finde nur, man sollte sich nicht in ein Konzept einordnen, wo man selber nicht glücklich ist. Und das versuche ich mit den Menschen herauszufinden. Und wenn man jetzt von einem, also ich nehme jetzt kurz ein Praxisbeispiel, zwei Personen waren auch ungefähr 10 Jahre zusammen, wollten ihre Beziehung, zuerst ging es um die temporäre Öffnung. Und dann fangen wir mal an zu fragen, okay, was heißt denn das, wenn die Beziehung geöffnet ist? In welche Richtung wollt ihr das leben? Ist das sexuell? Ist das emotional? Ja. Und dann stellt sich manchmal tatsächlich heraus, dass eine Person eher so dieses Bild hat, naja, offene Beziehung, das heißt sexuell offen, möglicherweise andere Kinks, ja, im BDSM-Bereich zum Beispiel, mit anderen Personen auszuleben, was ich möglicherweise in meiner eigenen Partnerschaft nicht leben kann, um nur ein Beispiel zu nennen. Die andere Person sich aber durchaus vorstellt, nein, für mich steht das Emotionale im Vordergrund und vielleicht auch sexuell, aber in erster Linie das Emotionale. So, und dann sind wir schon das erste Mal und oft relativ schnell bei so einer Gabelung oder wo halt zwei unterschiedliche Erwartungen und Bedürfnisse und Spoiler, das wird immer so sein. Die Frage ist ja immer, wie gehen wir damit um? Aber das ist jetzt, ja, ich versuche den Begriff normal zu vermeiden. Aber es ist normal, dass da natürlich Welten aufeinandertreffen. Aber deswegen ist es eben nochmal diese Wissensberatung so wichtig, was ich da auch anbiete, damit man wirklich weiß, okay, aha, wir haben eigentlich total unterschiedliche Erwartungen und wie oder Vorstellungen, wie wir das Leben wollen. Da müssen wir uns überlegen, ja, wie geht sich das für uns aus? Ja, und jetzt kurz vorweggenommen, oder ich meine, wie gesagt, das Thema ist so riesig, aber manchmal werde ich auch gefragt, geht es, wenn eine Person zum Beispiel monogam lebt und die andere polyamor? Also da gibt es so einen lustigen Begriff, der heißt Poly. Ja. Und dann sage ich immer, es steht und fällt mit den Personen, die das Leben möchten, weil vielleicht passt das genau für dieses Paar. Na, was soll es Besseres passieren? Ja. Also nochmal, es gibt nichts, was es nicht gibt, aber das merkst du wahrscheinlich eh schon selber, gell?
Ich finde es super schön, weil du auch so ein Stück weit auch sagst, so wie es ich ja auch gern habe. Es ist so dieses Schubladen hineinpressen. Wir wissen, oft braucht es diese Schubladen, um überhaupt irgendwo hinzuzugehören. Aber wenn wir uns ganz ehrlich sind, Schubladen sind scheiße eigentlich. Ja, wenn man vor allem dann, wenn man sich nicht wohl drinnen fühlt und wenn man dort drinnen ist, wenn man es so macht, unter Anführungszeichen. Jetzt haben wir so ein Stück weit gehört, was so die Challenges, die Herausforderungen sind. Ich möchte aber ganz kurz darauf eingehen, beziehungsweise möchte ich von dir hören. Was würdest du sagen, was ist das Schöne am Polyamor-Leben?
Also vielleicht sage ich, warum sich Menschen entscheiden, Polyamor zu leben. Da kann man es vielleicht ein bisschen besser greifen. Also das, was mir im Moment sehr, sehr stark in der Praxis begegnet, wenn es nicht vielleicht sogar eh der Punkt für alle Personen ist, ist auch diese Identitätsarbeit. Nehmen wir mal an, ich meine, jeder von uns war irgendwann einmal Teenager, möglicherweise bist du das gerade auch noch, wenn du da zuhörst. Und dann hast du dich vielleicht einmal hast du mehrere Personen gleichzeitig gedatet, nur irgendwann hat entweder eine dieser Personen gesagt, du musst dich jetzt entscheiden, oder es war halt so, weil ja Monogamie eben das vorwiegende Konzept in Österreich ist, dass du den Druck von dir selber, von der Gesellschaft, von Umfeld gespürt hast. Na, du, das geht sich ja nicht aus, dass du jetzt verschiedene Personen datest, du musst dich jetzt entscheiden. Jahre später, wenn du mit dem Wort Polyamorie im Begriff, also in Beziehung oder in Kontakt wiederkommst, merkst du, dass das was mit dir macht. Ich mache jetzt einen kurzen Exkurs, weil das so wichtig ist und möglicherweise passiert das bei diesem Podcast auch. Es gibt diesen Begriff der Polyamorous Possibility, also die Möglichkeit, dass es überhaupt Polyamorie gibt. Wenn ich das erste Mal in meinem Leben, so wie es mir damals auch gegangen ist, mit Polyamorie, dass ich überhaupt draufkomme, dass es überhaupt was anderes gibt als Monogamie, dann stellt das meine ganze Welt auf den Kopf. Und es verändert mich und es prägt mich. Unabhängig davon, ob ich dem dann nachgehe oder nicht, aber es rattert in meinen Kopf. Ja, also so viel mal vorweg. Ja, das heißt, wenn ich damit in Berührung komme, da haut es mein Wertegerüst durcheinander, da haut es ein, darf das überhaupt und eben nicht genug sein und ja, da könnt ihr jetzt 100 Beispiele aufzählen. Das ist vielleicht wichtig zu sagen, weil das erlebe ich auch immer sehr, sehr oft. So, und jetzt nochmal zurück zu diesem Dating. Und irgendwann später, möglicherweise 20, 30, 40 Jahre, komme ich drauf, ah ja, in meiner Jugend war da was. Und weil ich mich vielleicht, keine Ahnung, klassisches Beispiel, in einen Arbeitskollegen oder Kollegin verliebt habe, aber in einer Partnerschaft bin. Und auf einmal merke ich für mich, es geht sich für mich aus, diese zwei Personen zu lieben. Aber wie sage ich es jetzt meinem Partner, meiner Partnerin? Ich möchte eigentlich keine Affäre anfangen, aber ich möchte ihm nachgehen. Es fühlt sich so natürlich an. Aber, und dann sind die ganzen Bewertungen da drauf, von der Gesellschaft, ich meine, unser ganzes System ist auf zwei Personen ausgelegt. Also, das haut mich so durcheinander. Ja, also, das ist zum Beispiel so dieser Identitätsanteil in uns, wo jemand sagt, das hat sich immer schon gut angefühlt, aber ich kann es nicht, unter Anführungszeichen, wegen den Bewertungen der Gesellschaft oder auch meinen eigenen. Manche nennen es auch ja Bejahung der Beziehungsvielfalt, weil ja, man kann sich wunderbar sich selbst kennenlernen in diesem ganzen Prozess. Also ob man sich dadurch Therapie oder Beratung spart, ja, das darf ja jeder selber entscheiden, ob man sich da Unterstützung dann holt. Aber da geht schon einiges weiter, weil man wird auf einmal mit Dingen konfrontiert, mit denen man in der Monogamie nie konfrontiert wurde. Ja, also diese Muster werden einfach herausgefordert. Ja, was kann es noch sein? Warum entscheiden sich Menschen dafür? Habe ich vielleicht eine Fernbeziehung, möchte aber trotzdem nicht auf körperliche Intimität verzichten? Oder ist mein Partner, meine Partnerin vielleicht auch körperlich eingeschränkt und ich möchte vielleicht auch noch mit anderen Personen, also etwas erleben, jetzt sexuell oder emotional. Also wir sprechen ja eher oft über den emotionalen Teil mit Polyamorie. Also es sind ganz viele Beispiele und das, was mir auch oft begegnet, ist eben dieses, ich bin in einer Partnerschaft, ich habe mich aber verliebt und es fühlt sich gut an, trotz der ganzen Bewertungen. Also dass es für eine Person einfach ja ausgeht oder merkt, also eigentlich eh das, was ich schon gesagt habe. Ja.
Jetzt möchte ich nochmal kurz zurückkommen, weil ich es ja trotzdem total spannend finde. Ich muss das Thema Logistik und Zeit wieder aufgreifen. Jetzt kann man sich natürlich in etwa vorstellen, wie du gesagt hast, ja, jetzt hat man im Alltag eh schon, man hat Job, man hat Kinder, man hat ein Privatleben, man hat vielleicht noch Hobbys, dann macht man vielleicht noch so wie unser eins am Podcast und das und das und das, also eh schon 1000 Sachen. Wie gestaltet sich so ein, ich nenne es jetzt wirklich unter Anführungszeichen, ein typischer Alltag in so einer polymoren Beziehung? Gibt es da, ich könnte mir schon vorstellen, es wird wahrscheinlich schon unter Anführungszeichen Regeln brauchen, auch wenn das jetzt vielleicht hart klingt, aber kann man schon vorstellen, dass es das braucht, gerade am Anfang, oder?
Das sind zwei verschiedene Dinge, weil sprechen wir jetzt über Regeln oder so ein, ich meine, polyamoren Alltag, natürlich kann ich ein Bild zeichnen und gleichzeitig schaut das natürlich bei jeder Person anders aus. Also soll man eher in Richtung Regeln, Vereinbarungen gehen? Ich meine, es natürlich greift es irgendwo ineinander.
Würdest du sagen, kann so eine Beziehungsform ohne Regeln funktionieren? So dass ich einfach drauf wüt und ich sage es jetzt, drauf wüt los lebe bzw. liebe?
Okay, die Frage ist konkreter, die versuche ich knackig zu beantworten. Also ich komme nochmal kurz auf diesen monogamen Rahmen mit den zwei Personen, der ja relativ klar ist. Ja? Diese Exklusivität in romantischer, emotionaler, aber auch in sexueller Hinsicht. Entschuldigung. Und sobald ich diesen Rahmen verlasse, gibt es ja keinen Rahmen mehr. Das heißt, die meisten Personen, die eben in der Beziehungsöffnung sind, die machen sich dann, ja, sagen wir mal Beispiel, 100 Regeln aus. Das macht man, das nicht, das funktioniert so. Ja? Macht es Sinn? Oder ich meine, die Frage kriege ich immer wieder. Ja, macht Sinn. Weil man versucht ja trotzdem irgendwie eine Art von Sicherheit und Stabilität sich beizubehalten, weil natürlich, sobald man diesen Rahmen öffnet, gibt es das nicht mehr. Kann man es auch ohne machen? Na sicher kann man. Ob es funktionieren wird, ist halt, es geht alles zurück auf, wie gut kommuniziere ich miteinander. Plädiere ich dafür? Naja, sagen wir es mal so. Ich glaube, es ist schon gut, sich Regeln zu machen, aber diese Regeln oder Vereinbarungen sollen nicht statisch sein. Das heißt, an das geknüpft, schlage ich immer wieder vor, so einen regelmäßigen Check-in mit sich selber, aber auch mit der Partnerperson zu machen und zu schauen, aha, diese Regeln haben wir aufgesetzt, funktioniert das für uns? Was müssen wir adaptieren? Was funktioniert vielleicht nicht? Und irgendwann aus der Erfahrung fallen auch diese Regeln. Am Anfang versucht man alles mit Regeln irgendwie, ja, sich fix zu machen, sozusagen, damit man sich einen Rahmen bastelt. Aber irgendwann kommt man drauf, naja, das braucht man vielleicht nicht mehr. Oder wie gesagt, diese Adaption. Also ich finde, sollte es was Prozesshaftes gesehen werden, das sich verändern darf, weil es wird sich verändern. Und natürlich auch die Frage, ich meine, wie gesagt, auch da hängt wieder so viel damit zusammen. Aber unter anderem die Frage, man kann nicht jede Situation vorhersehen. Also wie gehen wir auch mit Unvorhergesehenem um? Weil es wird einfach passieren und möglicherweise oder ziemlich sicher auch Verletzungen, wenn man sich nicht auf jede Situation so vorbereiten kann, also auch das vielleicht mit hineinzunehmen. Wie gehen wir mit dem um?
Also liebe Leute, jetzt ist auch da das Thema gefallen, Kommunikation, und das habe ich schon so oft gepredigt. Liebe Leute, redet miteinander. Ihr braucht nichts zu Tode reden, wissen wir eh. Ja, zu viel reden ist auch Arsch. Aber reden ist key und es ist voll wichtig. Und auch bei der Elisabeth in ihrem Thema, ihr müsst darüber reden. Ihr könnt nicht davon ausgehen, dass euch ein Partner, euch eine Partnerin weiß, was ihr denkt. Jetzt würde mich natürlich auch interessieren, ich hoffe, du sagst jetzt nicht, das gibt's nicht. Was würdest du sagen, was sind so die größten Fehler, die passieren?
Also, Fehler. Ich versuche es mal so zu sagen. Wenn ihr nicht miteinander redet, dann kaputtet ihr euch sicher die Beziehung. Die Fehler, ich plädiere immer für langsame Schritte. Also nehmen wir an, ein Paar fängt jetzt mal an, vielleicht sich sexuell zu öffnen und dann möglicherweise auch in die emotionale Öffnung zu gehen. Und dann redet man vielleicht ein bisschen drüber, Stichwort Verhütung, sehr großes Thema, weil in der Monogamie spreche ich vielleicht einmal über Verhütung und dann nicht mehr oder vielleicht auch gar nicht. Anderes Thema, ja. Und aber sobald ich in zum Beispiel sexuellen Kontakt mit anderen Personen bin, muss ich mich mit dem Thema auseinandersetzen, weil es gibt ja auch Geschlechtskrankheiten, die selbst mit Verhütung übertragbar sind. So, nochmal ein anderes Thema, ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, also okay, nehmen wir an, die zwei, ja, aus der Zweierbeziehung sind sich klar, wir wollen gerne mal jetzt sexuelle Abenteuer außerhalb von unserer Partnerschaft machen. Und am nächsten Tag buchen wir uns einen Besuch im Swingerclub oder auf einer Sex-Positiv-Party, obwohl wir nie in diesen Räumen waren. Also das ist vielleicht, ich meine, Fehler. Fehler ist ja auch Lerner, also wenn man die
Ja,
Namen, er ist
ja,
ja auch
ja.
Lernen. Aber ich glaube, dass es gut ist, weil es kann so überfordernd sein, wenn man diesen Rahmen verlässt. Und deswegen ist es wichtiger, langsame Schritte oder kleine Schritte zu machen und sich selber und auch die andere Person nicht zu überfordern, weil das kommt sowieso automatisch. Also halt, ja, Fehler, wenn man es jetzt so nennen möchte, sagen, am Freitag, wir öffnen unsere Beziehung, am Samstag, einen Tag später, gehen wir ins Swingerclub und wollen vielleicht schon sexuelle Interaktionen mit einer anderen Person haben. Kann man machen, würde ich nicht empfehlen, weil man sicher überfordert ist.
Also ich kann mir schon vorstellen, dass es natürlich ganz, ganz viel auf einen zukommt, vor allem wenn man dann den Schluss macht, den Entschluss trifft, die Beziehung zu öffnen. Also wie du sagst, ich finde es super schön, dass du jetzt auch gesagt hast, langsame Schritte, weil wie wir alle kennen, und das betrifft ja nicht nur Beziehungsformen, langsame Schritte führen auch zum Ziel. Ist vielleicht sogar, und überlegt einmal, der schönere Weg, als wie ihr steht da und stellt euch die Leiter vor und kommt überhaupt nicht auf, weil die Sprosse so hoch oben ist, weil ihr unbedingt auf diese fucking Leiter wollt und ihr erreicht aber diese erste Sprosse nicht. Und nur weil es zu voll seid, drei kleine Schritte zu machen. Also denkt lieber darüber nach, es langsam zu machen und vielleicht unter Anführungszeichen, und ich sage es jetzt wirklich bewusst unter Anführungszeichen, richtiger zu machen, als wie zu schnell und dann auf die Schnauze zu fallen. Elisabeth, du hast sicher aus deiner Praxis und aus deiner Erfahrung, die du ja schon etliche Jahre hast mit dem Thema, welche Tipps würdest du Menschen geben, die jetzt überlegen, die jetzt vielleicht den Podcast hören, live dabei sind, sie jetzt überlegen, ja, erst irgendwie kann ich mir das vorstellen.
Also, ich glaube, sehr kurz zusammengefasst, die besten Voraussetzungen, da möglicherweise reinzugehen, ist einmal in erster Linie mit sich selber einzuchecken über Erwartungen, Vorstellungen, möglicherweise Bedürfnisse, aber auch Ängste und Sorgen. Das sehe ich so als die Basis. Und danach, wenn ich das habe, und das geht sicher nicht in einem Tag oder wenn ich das so auch, also nicht in der Form, aber so für zu Hause mitgebe den Paaren, sage ich auch immer, zuerst für sich selber einmal hernehmen, ein bisschen was schreiben, vielleicht ein paar Tage später wieder hernehmen, weil das ist ja ein Prozess auch, ja, das ist ja nichts Generisches oder Computertechnisches, wo man einfach abhackeln kann oder so, ja, sondern wirklich da tief, tief reinzugehen und vor allem ehrlich mit sich selber zu sein. Und dann in einem nächsten Schritt mit der Partnerperson sich zusammensetzen und schauen, okay, wie schaut es denn da bei dir aus, wie schaut es bei mir aus, also Dialog und in Kommunikation zu gehen. Und da habe ich jetzt auch mittlerweile schon meine eigene Methode, wo man das ein bisschen besser greifen kann, entwickelt, die ich mitgebe. Im Moment gar nicht mehr nur Polyamoren oder möglichen Polyamoren-Paaren, sondern auch für Paare, die sich gerade trennen und Kinder aber miteinander haben. Also das war für mich selber auch spannend, dass ich diese Methode auch in anderen Kontexten einsetzen kann, ja.
Das heißt, jeder, der darüber mehr erfahren will, darf sich natürlich gern bei der Elisabeth melden, aber dazu später mehr, weil sie darf dann sicher einen Aufruf starten. Und jetzt möchte ich aber noch, da wir ja, und ihr wisst das ja eh und ihr kennt das von mir, so nicht diese Klischee-Schubladen Schaseblase mag. Jetzt wissen wir ja aus so unserer Gesellschaft, du hast das vorher selber angesprochen, dass dieses, und wisst ihr, under brackets, normal Leben, Mandal, Weiberl. Wie ist es jetzt, würdest du sagen, oder oder kriegst du was mit von deinen Klienten und Klientinnen, wie so das Umfeld reagiert? Freunde, Familie oder aber auch im Job zum Beispiel, wenn man offen damit umgeht, wenn ich eine andere Beziehungsform lebe, wie eben normal, unter Anführungszeichen, Mandal, Weiberl.
Es steht und fällt sicher alles damit, wie sicher bin ich mir selber in dem Konzept, das ich jetzt möglicherweise leben möchte. Weil ja, natürlich, die Gedanken kommen so gut wie in jeder Sitzung hoch bei Einzelpersonen oder Paaren. Wie sagen wir es? Aber wenn ich mir selber ja noch nicht klar, also jetzt so einen Schritt zurück, ja, wenn ich mir selber noch nicht klar bin und wie, ich meine, am Anfang ist alles aufregend und aber gleichzeitig auch voll herausfordernd, weil, wie gesagt, ich baue mir meinen Rahmen jetzt selbst. Aber wenn ich mir noch nicht klar bin, wie will ich das überhaupt leben oder mit welchen Personen, weil das eine ist ja, gibt es da Personen, in die ich verliebt bin und deswegen bin ich zur Polyamorie überhaupt gekommen? Oder merke ich aus dem monogamen Setting, dass mir das mit meiner Partnerschaft so gar nicht mehr vielleicht gefällt oder ich was anderes will oder mehr will oder wie auch immer? Also es gibt ja unterschiedliche Wege, warum überhaupt Menschen zur Polyamorie kommen. Je nachdem eben, ob da jetzt schon andere Personen involviert sind, dann wird es vielleicht anders ausschauen, als wenn ich so theoretisch darüber nachdenke, etwas anderes zu erfahren oder herauszufinden, ob das möglicherweise das Konzept ist, was ich leben will. Aber auch hier steht es und fällt es wieder damit, wie sicher bin ich mir selber? Und dann kann ich ja trotzdem noch immer entscheiden, weil nur weil ich jetzt sage, okay, ich habe für mich beschlossen oder durch eine Erfahrung, ich bin oder ich möchte Polyamor leben, ein weiteres Leben oder nächsten Jahre oder wie auch immer, weil kann sich auch wieder verändern, ja, sage ich gleich dazu. Dann kann ich trotzdem noch entscheiden, wem sage ich's, was sage ich und wie viel sage ich. Weil manche Personen zum Beispiel finden es auch nicht notwendig, das in der Arbeit zu deklarieren. Ich meine, sie müssen es ja auch nicht. Ja,
ja klar.
Manche Personen erzählen es den Geschwistern, aber zum Beispiel nicht den Eltern.
Mhm.
Weil sie wissen, dass sie damit nichts anfangen können oder möglicherweise aus einem streng katholischen Elternhaus auch kommen und sich das gar nicht ausgeht, nicht mal so vom Denken her, geschweige denn dann vom Fühlen oder vom Leben. Also ja, man darf sich damit auseinandersetzen, aber ich möchte dazu sagen, du selbst entscheidest, was du sagst und wem und wie viel.
Mhm.
Und man muss natürlich damit ausgehen, davon ausgehen, dass nicht jeder Mensch damit was anfangen kann. Möglicherweise werden sich Leute für dich freuen und bei anderen wirst du mit dem Thema, wie es bei dir selbst wahrscheinlich ist, Dinge auslösen, die sich im Kopf gar nicht ausgehen. Und da sind wir jetzt wieder bei diesem Begriff Polyamorous Possibility, ja, weil dann bist du vielleicht der Mensch, der deinen, sagen wir mal, Vater das erste Mal damit konfrontiert. Für den, will ich sagen, bricht die Welt zusammen, aber ja, ist da total überfordert einfach mit dem.
Mhm.
Ja, also ja, man kann nicht davon ausgehen, dass sich jeder Mensch für einen freut, wenn man das Beziehungskonzept gefunden hat, was man in Zukunft leben möchte. Also ja, viele Bewertungen, viele Wertekonflikte, alles kann da passieren.
Und trotzdem möchte ich da mal kurz mit Nachdruck sagen, lasst euch von niemandem sagen, dass ihr irgendwas preisgeben müsst über euch, wenn ihr das nicht wollt. Ihr seid der oder diejenige Person, die so viel erzählt, die was ihr wollt. Nur um zurückzukommen, lasst euch nicht davon abbringen, jemand zu sein, der sein wollt, nur weil vielleicht da draußen Papa, Mama, wer auch immer, dann nichts anfangen kann. Also lasst euch nicht absichtlich von jemandem in der Schublade zwängen, wo ihr schon die ganze Zeit raus wollt. Elisabeth, eine Frage habe ich noch. Was würdest du sagen, und ich kann mir schon vorstellen, jetzt haben wir es ja schon ein Stück weit eh besprochen, dass es so eben auch mit Werte vielleicht nicht zusammenpasst. Ich möchte noch ganz kurz gesellschaftliche Hürden ansprechen. Wir wissen ja, alles, was nicht, Vorsicht, under brackets, normal ist, dass wir dann natürlich von der Gesellschaft sehr, sehr oft Gegenwind kriegen. Was würdest du kurz sagen, was sind so, gibt's rechtliche Hürden überhaupt? Oder gesellschaftlich haben wir jetzt ja schon ein Stück weit besprochen, aber gibt's auch rechtliche Hürden, die andere Beziehungsformen vielleicht erschweren, verhindern, nehme ich mal an, wird's das nicht? So geht's einfach so, ohne es genau zu wissen?
Ja, schon, weil, ich glaube, ich habe es vorher eh schon erwähnt, unser ganzes System, also ich gehe jetzt natürlich von Österreich, weil wir sitzen ja in Wien, das ganze System ist auf diese zwei Personen, ist gleich aus der Monogamie, ausgelegt. Ich kann mich vielleicht entscheiden, mit mehreren Personen eine Beziehung zu führen, aber ich kann nur eine Person heiraten. Weil hier auch noch kurz, ja. Weil manches Mal auch dieser Begriff da fällt und halt verwechselt wird. Polygamie hat nichts mit Polyamorie zu tun. Polygamie ist ja zum Beispiel in Syrien, wo ein Mann mehrere Frauen heiraten darf, aber wir wissen ja, das ist illegal, das gibt es in Österreich, also gibt es nicht. Ist verboten einfach. Ja, und ist was anderes, also nur, ja, weil manche sagen, ich lebe polygam und dann denke ich mir immer, das glaube ich nicht, aber ja, also hier die Aufklärungsarbeit ist mir einfach sehr wichtig, dass man den richtigen Begriff verwendet. Also ich kann mehrere Beziehungen führen, kann aber kann eine Person heiraten. Ich kann mit mehreren Menschen Kinder haben, aber Thema Sorgerecht hinkt auch noch wahrscheinlich ein bisschen hinterher, wenn ich da das Konzept auf die rechtliche Seite umlegen möchte. Auch für Versicherung oder wie man Menschen einträgt oder ja Erbrecht etc. Also ich meine, gut, auch das kann man mit Testament regeln. Mhm. Aber jetzt so von der rechtlichen Lage her merkt man einfach, wie sehr das System auf zwei Personen ausgelegt ist. Ob sich das jemals ändern wird, ja, darüber können wir jetzt philosophieren, weiß ich nicht genau. Ich hätte jetzt noch nichts gehört, dass sich da jetzt irgendwie was bewegt im Moment. Ja?
Ja.
Mhm. Also ja, aus der rechtlichen Sicht ist es, wie es ist für zwei Personen.
So. Jetzt muss ich natürlich, ich bin ja dafür bekannt, keine elendiglich langen Podcast-Folgen zu machen. Das ist ja heute eh schon echt eine Herausforderung für mich, so eine lange Podcast-Folge zu machen. Last but not least möchte ich aber noch zwei Dinge von dir wissen. Und zwar eine wunderschöne Abschlussfrage, wie ich persönlich finde, ohne dass ich eingebüttert klingen mag. Was liebst du an Polyamorie? Und dann zum Abschluss möchte ich natürlich auch, dass du einfach noch gar erzählst, wie man mit dir zusammenarbeiten kann, wenn man das will.
Es ist wirklich eine wunderschöne Abschlussfrage. Gratuliere dir, liebe Verena.
Okay.
Was liebe ich an Polyamorie? Wenn ich 100 Personen frage, wie lebst du Polyamorie, kriege ich 100 ganz unterschiedliche Geschichten. Und ich sehe natürlich die Geschichte immer hinter den Menschen. Und auch wenn die Überschrift gleich ist, ist die Geschichte einfach ja so individuell, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass mir das jemals im Leben, in meinem Berufsleben, ja, fad werden wird, mit diesem Thema zu arbeiten, weil das so spannend ist, da einzutauchen in fremde Welten, in fremde Beziehungskonzepte. Ich lerne ja auch immer noch wieder dazu. Also ich sage sicher nicht, dass ich schon alles darüber weiß. Und das ist einfach so spannend und deswegen ist diese Arbeit einfach auch so erfüllend. Für mich ist das keine, ja, Arbeit, sondern es ist meine Berufung. Aber der mich mal reden gehört hat, der weiß das. Ja, wie kann man mit mir arbeiten? Also ich habe meine Praxis im ersten Bezirk. Ich arbeite aber auch online. Also ich habe durchaus auch schon Klienten aus Deutschland, obwohl es in Deutschland auch Polyamorie-Beraterinnen und Therapeuten gibt. Also man kann entweder in eine Einzelberatung kommen, man kann in eine Paarberatung kommen, man kann in eine sogenannte Polykülberatung kommen, also wo mehrere Beziehungen ineinander greifen oder involviert sind, also auch mehrere Personen. Würde ich dann erst wahrscheinlich so, also da würde ich so eine Moderationsrolle, ist das Wahrscheinlichste, übernehmen. Ich habe eine Gruppe, wo man sich über Polyamorie austauschen kann, wo man auch hinkommt, wo man sich denkt, ja, vielleicht wäre das was für mich, ja, also unabhängig davon, ob man es schon lebt oder ob man es schon lange lebt. Das ist immer ein bunter Mix aus Personen. Ich mache eben Poly-Speed-Dating-Events und bald auch, also nicht nur Vorträge für die Fortbildung von Lebens- und Sozialberaterinnen, von meinen Kolleginnen, sondern auch für Personen, die möglicherweise herausfinden wollen, ob das Konzept der Monogamie für sie noch passt oder wie ich überhaupt lebe. Also ja, ganz, ganz vielfältig.
Sehr cool. Liebe Elisabeth, vielen lieben Dank. Und liebe Leute, ich weiß, dass es trotzdem vielleicht jetzt nur zig Millionen Fragen gibt oder vielleicht gerade trotzdem jetzt eigentlich Fragen aufkommen sind. Aber ich schreibe euch in Spotify gibt es ja immer diese Kommentarfunktion und auch diese Beschreibungsfunktion. Ich schreibe euch da auf jeden Fall die Kontaktdaten von der Elisabeth ein. Das heißt, alles, was ihr wissen wollt, und ich sage das jetzt einfach so, ohne dass ich jetzt die Elisabeth gefragt habe, also ich hoffe, sie ist mir nicht böse. Aber ich gehe davon aus, dass sie gerne eure Fragen beantwortet und da stehen dann auch ihre Kontaktdaten dabei, wo ihr, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr vielleicht öffnen wollt oder wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigen wollt, einfach bei der Elisabeth melden könnt. Ihr könnt es auch auf ihren Insta-Account schauen, den verlinke ich dann auch in dieser Beschreibungsfunktion. Ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und damit, meine lieben Freunde, sind wir jetzt schon wieder am Ende. Liebe Elisabeth, danke für deine Zeit. Danke, dass du all meine Fragen beantwortet hast.
Danke für die Einladung. War für mich auch immer wieder spannend, welche Fragen da kommen und was ich dann erzählen würde, weil das ist ja nicht geskriptet. Also hat super Spaß gemacht und vielleicht bis bald.
Also, liebe Leute, es ist völlig egal, ob ihr monogam, polyamor oder irgendwas dazwischen lebt oder liebt. Am Ende geht es einfach darum, Beziehungen bewusst zu gestalten und zu leben. Und wenn ihr Lust habt, weiter euch damit zu beschäftigen, dann bleibt neugierig, informiert euch und vor allem redet drüber. Und tut mir einen Gefallen, wenn euch diese Folge jetzt gefallen hat oder ihr der Meinung seid, ihr kennt jemanden, der oder dem oder die, ist ja wurscht, könnte es interessieren, dann teilt gerne die Folge und lasst die Person teilhaben. Und jetzt ist aber die Folge wirklich beendet. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr euch gemeldet habt, dass ihr zugehört habt und ja, pfiat euch, bis zum nächsten Mal.